Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Tag. Wir haben in dieser Sendung vor 5 Wochen mit der ehemaligen Leiterin des Goethe-Instituts in Moskau, Heike Uhlig, gesprochen. Anlass war die von den russischen Behörden angeordnete Ausweisung deutscher Beamter, darunter auch viele Mitarbeiter des Goethe-Instituts aus Moskau bzw. aus Russland. Das Institut hat in 3 Häusern in Russland nicht nur Sprachkurse organisiert, sondern auch die interkulturelle Zusammenarbeit gefördert. Zusammen mit dem Historiker Stefan Kreuzberger, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Rostock und Autor des Buches »Das deutsch-russische Jahrhundert«, wollen wir in dieser Ausgabe der Kulturfragen den deutsch-russischen Kulturbeziehungen nochmal auf den Grund gehen. Außerdem auch dem Umgang mit der gemeinsamen Geschichte. Guten Tag, Herr Kreuzberger.
Einen schönen guten Tag, Frau Reinhardt. Hallo.
Herr Kreuzberger, seit jetzt kann man sagen, etwa 1,5 Jahren ist Krieg in der Ukraine, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, ein Krieg der Waffen logischerweise, ein Krieg, der auch wirtschaftlich ausgefochten wird. Ist das auch ein Krieg, der auf kultureller Ebene ausgefochten wird?
Naja, kultureller Ebene, wenn man sich anschaut, psychologische Kriegführung, Cyberwar, der Versuch, Journalisten zu beeinflussen, über Russia Today auch auf eine westliche Öffentlichkeit zu wirken, allen voran auf Deutschland, auf eine deutsche Öffentlichkeit zu wirken. Das ist natürlich dann auch ein kultureller Krieg, der ausgefochten wird. Sie haben gerade das Goethe-Institut angesprochen. Man könnte andere Beispiele nehmen, beispielsweise der Deutsche Akademische Austauschdienst. Institutionen, die vor allen Dingen nach 1991, nach der deutschen Einheit, aufgebaut worden sind. Und wenn man sich vergegenwärtigt, in den frühen 90er Jahren hat die Bundesrepublik ganz bewusst das Goethe-Institut, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, gefördert in Russland. Das waren die größten Häuser weltweit mit Blick auf deutsches kulturelles Engagement im Ausland. Und das ist jetzt systematisch unter dem Putin-Regime heruntergefahren, weil man im Grunde diese Kulturbeziehungen drosseln möchte. Es sind nach wie vor westliche Einflüsse, die auf diese Art und Weise wirken. Man könnte das Deutsche Historische Institut in Moskau also auch noch nennen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie das noch vor Jahren, also im Grunde eine Blütezeit erlebte, auch von Wissenschaftsaustausch unter Historikern. All das ist jetzt systematisch heruntergefahren worden, weil das Regime Putin im Grunde diesen Dialog, diesen Austausch nicht mehr möchte.
Es gibt ja eine lange Geschichte des Austauschs, der ja, sagen wir mal, eben nicht nur temporär war, sondern eben auch mit der Aufnahme von Russen oder Deutschen im jeweiligen anderen Land. Also Katharina die Große hat Deutsche angesiedelt, umgekehrt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut auf das Jahr 1917 und die Flüchtlinge, die auf der Flucht vor den Bolschewiki nach Deutschland kamen oder eben auch in den 90er Jahren die sogenannten Kontingentflüchtlinge. Also zu welchem kulturellen Austausch haben die beigetragen, abgesehen davon, dass natürlich die Sprache im jeweils anderen Land eben auch gesprochen wurde.
Die Sprache, Sie sagen, Katharina die Große im 18. Jahrhundert, man hat ganz bewusst Deutsche, denen man entsprechende Eigenschaften immer wieder auch zugeschrieben hat, zuverlässig zu sein, arbeitsam zu sein, ganz bewusst also auch herangeführt, hereingeholt ins Land, weil sie auch die Wirtschaft entsprechend erschließen sollten, weil man sich von ihnen erhoffte, auch bis dahin nicht besiedelte Regionen mit Deutschen entsprechend auch erschließen zu können. Ja, sie haben mitunter natürlich auch das kulturelle Leben dort jeweils bereichert. Ungeachtet dessen, dass sie zeitweilig natürlich auch in eigenen Siedlungsinseln also auch gelebt haben. Und in der Tat, es durchzieht die deutsch-russische Beziehungsgeschichte, dieser Austausch. Sie haben das Stichwort genannt auch, dieser Emigration nach der Oktoberrevolution 1917. Das waren einerseits die Baltendeutschen, die sich dann abgewandt haben vor den Bolschewiki. Das hat zum Teil schon viel früher eingesetzt, also auch schon zum späten Zarenreich im Zuge von Russifizierung. Regierungspolitik unter Alexander III. Und dann Nikolaus II., dass man diesem Druck einfach nicht mehr standhalten wollte und im Grunde dann sich nach Deutschland wandte, ins Deutsche Reich. Sie haben die 20er Jahre genannt, die immens spannend also auch sind mit Blick auf kulturellen Austausch.
Gerade die ganzen russischen Künstler, die absolut sich auch in Deutschland dann lange aufgehalten haben.
Teilweise. Das gab es zum Teil schon davor. Das gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg. Also es war gerade im bürgerlichen Milieu eine Russland-Bewunderung Verwirrung da. Russische Literatur, russische Kunst und noch vor dem Ersten Weltkrieg, wenn man an Expressionismus beispielsweise denkt, entsprechende Künstlergruppen, vor allen Dingen im Münchner Raum, im süddeutschen Raum. Deutschland ist deshalb attraktiv, weil einerseits natürlich kulturelle Verbindungen schon aus den Zeiten vor der Revolution bestanden. Deutschland ist aber auch deshalb interessant, weil man relativ leicht an Einreisegenehmigungen kommt und die Inflation macht es am Ende auch möglich, dass man also auch mit einem geringen Auskommen in Deutschland überleben kann. Und das sind die beiden Städte, München einerseits, aber auch Berlin, die etwa es am Ende gewährleisten, dass rund 600.000 russische Emigranten in Deutschland stranden. In den 90er Jahren sind es Kontingentflüchtlinge, das jüdische Milieu, russisch-jüdische Milieu, das die Kultur prägt und auch seinen heutigen kulturellen Beitrag auch an der Berliner und deutschen Kultur leistet. Sowjetrussland in der Zeit Lenins war ausgesprochen attraktiv, gerade für linksorientierte Künstler, die experimentieren wollten, die so im Geiste auch des Expressionismus im Grunde eine Aufbruchsstimmung in Russland sahen, im Russland der neuen ökonomischen Politik, das immens viel ermöglicht hatte. Es ist noch nicht die stalinistische Sowjetunion, sondern mit Blick auf das kulturelle Milieu ließen die frühen 20er Jahre immens viel los. Und das ist spätestens seit 1922, als es diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland, der Weimarer Republik und Sowjetrussland gegeben hat, immens wichtig, neben den Sonderbeziehungen im Bereich von Politik und Wirtschaft und Zusammenarbeit Reichswehr und Rote Armee, die kulturelle Zusammenarbeit jetzt mit dem Roten Russland, mit der Sowjetunion. Und da haben wir im Grunde Parallelwelten, die zum Teil aber auch Berührungspunkte haben. Das emigrantische Milieu, aber dann auch sozusagen das rote Milieu, repräsentiert durch die sowjetische Botschaft, repräsentiert durch die KPD, durch die kommunistische Internationale, die im Grunde nach Deutschland immer mit höchst gespannt und höchst interessiert, weil Deutschland war der Hoffnungsträger für die Weltrevolution. Und hier versuchte man das Ganze auch entsprechend kulturell zu untermauern.
Jetzt haben Sie in Ihrem Buch das deutsch-russische Jahrhundert ja wirklich ein großes Panorama entworfen der Beziehungen Deutschlands und Russlands bzw. Deutschlands zur Sowjetunion. Und wenn wir vor diesem Hintergrund des Krieges jetzt nochmal darauf schauen, auf die gemeinsame Geschichte, die die beiden Länder oder diese beiden Systeme zeitweise auch miteinander haben, da gibt es natürlich von heute aus gesehen sehr, sehr unterschiedliche Deutungen. Sie sind in der Deutsch-Russischen Historikerkommission. Sie gehören dem wissenschaftlichen Beirat des Museums Karlshorst in Berlin an, wo es ja genau um diese Dinge geht, die deutsch-russische Geschichte. Wie schwierig ist das eigentlich im Moment, zusammenzuarbeiten?
Die Zusammenarbeit liegt im Augenblick auf Eis. Wenn ich das von der Deutsch-Russischen Historikerkommission her betrachte, die ja im letzten Jahr 25-jähriges Jubiläum gehabt hätte, die von Helmut Kohl und Boris Jelzin damals unter der Schirmherrschaft sozusagen des Bundeskanzlers und des russländischen Präsidenten seinerzeit begründet worden ist, vor dem Hintergrund der sehr schwierigen Geschichte und vor allen Dingen, da leuchtet ein, wenn man es aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges her betrachtet, die Russen sprechen vom großen Vaterländischen Krieg, die Jahre 1941 bis 1945, in denen der nationalsozialistische rassenideologische Vernichtungskrieg natürlich dazu beigetragen hat, dass man von rund 27 Millionen toten Sowjetbürgern sprechen musste. Also diese immense Opferzahl, aber auch auf deutscher Seite.
Vor allem Zivilisten.
Mehr Zivilisten als natürlich Militärangehörige. Aber auch auf deutscher Seite ist natürlich das ein Fanal, wenn man sich die reine Opferzahl auf militärischer Seite, aber auch von den Zivilisten 1944, 1945 in Ostpreußen, als die Rote Armee dann natürlich deutsches Territorium betrat. Also das ist etwas Verbindendes gewesen. Und vor dem Hintergrund der schwierigen Geschichte, die mitunter auch in den Jahren und Jahrzehnten davor immer sehr kontrovers diskutiert wurde. Das sollten also auch Momente sein, die zusätzlich neben politischer, neben ökonomischer Zusammenarbeit und Helmut Kohl wollte Russland an Europa heranführen, das entsprechend auch kulturell, wissenschaftlich zu flankieren. Und da hat es eine zum Teil sehr ertragreiche Arbeit gegeben. Mitunter wurde immer wieder auch sehr kontrovers diskutiert und eingeordnet. Natürlich waren das gemeinsame Gehversuche und auch Dispute und Diskurse, die dort stattgefunden hatte. Und man war auch nicht immer einig und dokumentierte dann das auch mitunter, dass man nicht einig war und macht das auch öffentlich. So nur konnte man voneinander lernen oder im Grunde auch den Austausch pflegen. Und jetzt spätestens seit dem Krieg, Sie sagten, ich gehöre dieser Kommission an, haben wir uns von der deutschen Seite her dazu durchgerungen, dass wir den Dialog mit den russischen Kolleginnen und Kollegen erstmal auf Eis legen. Wir haben uns bewusst gegen den Abbruch der Beziehungen entschieden, angesichts der Tatsache, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der russischen Seite handelte und dass ja, ich sagte ja, die Schirmherrschaft waren seinerzeit auf den Weg gebracht durch den Bundeskanzler und durch den russischen Präsidenten. Es sind staatliche Einrichtungen, dass man auch vor diesem Hintergrund sagte, wir können angesichts der Situation jetzt nicht den Dialog pflegen, so wie wir es eigentlich gerne gemocht und weitergeführt hätten unter normalen Umständen. Wir wären, wie gesagt, nach Moskau gereist und hätten das 25-jährige Jubiläum dort entsprechend begangen. Aber wir haben gesagt gehabt, wir verurteilen diesen Angriffskrieg ganz bewusst, aber wir brechen nicht ab. Man kann Brücken in der Regel nur einmal abbrechen. Die Argumentation und die Überlegung, die immer dahinter steckt, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, ist, wir können in der gegenwärtigen Situation nicht alles abbrechen, sondern wir müssen auch perspektivisch die Möglichkeit haben, wieder anknüpfen zu können. Und wenn wir im kulturellen Bereich abbrechen, dann hat das zur Folge, dass wir mit Sicherheit die Letzten sein werden, weil erstmal die Politik diesen schweren Anbahnungsprozess vollziehen muss. Wenn man aber sozusagen auf Eis legt, dann kann durchaus die Kultur eine Chance eröffnen, hier kulturelle Beziehungen, die am Ende auch der Anbahnung politischer Beziehungen wieder förderlich sein kann, praktizieren. Russland wird uns weiter begleiten als Staat, mit seinen wirtschaftlichen Ressourcen, mit der schieren Menschenmasse und dem Territorium, aber auch unter kulturellen Bedingungen. Und es ist ganz wichtig, dass wir als Wissenschaftler in eine größere Bevölkerung auch hinein kommunizieren, weil Russland so wichtig ist und auch wichtig bleiben muss. Also unsere Aufgabe sehe ich darin, oder auch meine Funktion als Historiker sehe ich darin, und nicht zuletzt, deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, ein Angebot zu unterbreiten, damit man ein besseres Verständnis für dieses Land bekommt. Ich denke, man muss Russland schon verstehen. Verstehen im Sinne, wie ticken die? Wieso kommen sie dazu, dass sie sich so verhalten? Verstehen heißt nicht das billigen, was im Augenblick läuft. Das lehne ich entschieden ab.
Ja, verstehen auch, warum ein, so scheint es zumindest von hier aus, Großteil der Bevölkerung diesen Angriffskrieg zumindest billigt, soweit wir das von hier aus beurteilen können.
Ja, wobei wir vorsichtig sein müssen. Wenn Sie in Moskau auf dem Arbat oder sonst so einen der öffentlichen Plätze mit einem Mikrofon durch die Straße ziehen und halten das irgendeinem Passanten vor die Nase und Sie erwarten, dass er Ihnen wirklich seine Meinung sagt, seine aufrichtige Meinung, dann kann ich nur sagen, Russland ist eine Diktatur.
Und das wird nicht passieren. Ja, das ist dann so ähnlich wie Fritz Pleitgen, der damals als ARD-Korrespondent durch Russland mit einem speziell markierten Nummernschild fahren musste und er natürlich dann erkennbar war.
Ganz genau. Und Sie sehen es ja auch im Vorfeld dieses Krieges, wie also systematisch zivilgesellschaftliche Strukturen zerschlagen worden sind. Zuletzt war es Memorial im Jahre 21 und dann 22 im Januar ist Memorial, die zivilgesellschaftliche Einrichtung, die 1989 gegründet worden ist, von unten, eine Bewegung von unten noch zu späten Perestroika-Zeiten, die sich zur Aufgabe gemacht hat, zivilgesellschaftliche Strukturen zu fördern. Das Geschichtsbewusstsein oder auch gemeinsame Erinnerungen, vor allen Dingen von unten her, mit Blick auf den Stalinismus unter anderem also auch zu beleben, ein Narodni-Archiv, ein Volksarchiv aufzubauen, mit Beiträgen, mit Dokumenten der Bevölkerung, die sozusagen den Stalinismus also auch dokumentieren sollten. Und diese Einrichtung, die ja auch mit dem Friedensnobelpreis zu Recht ausgezeichnet worden war, und die sind natürlich ganz bewusst vor Beginn dieses Krieges ausgeschaltet worden, weil es mit Sicherheit eine Einrichtung war, die die Zivilcourage besessen hätte, diesen Krieg massiv zu kritisieren. Und deshalb hatten sie kaltgestellt.
Und die das Narrativ Putins eben auch massiv gestört hat.
Absolut.
Und das hieß eben nicht, oder das ging nicht in die Richtung, in der man vielleicht auch in Deutschland gearbeitet hat, nämlich Narrative der Schuld durchaus auch in die Öffentlichkeit zu bringen.
Absolut.
Und in Russland zählte dann das Narrativ des Verrats, oder?
Ja, nicht nur des Verrats, die zum Beispiel auch massiv Kritik am Stalinismus geübt haben. Es auch nach wie vor tun. Es gibt ja Vertreter von Memorial, die jetzt in Deutschland sind und von hier aus entsprechend wirken, mit denen man auch eng zusammenarbeiten muss, um sie zu stärken. Vielleicht für Zeiten, wir wissen nicht, wann es sein wird, dass man sie wieder nach Russland bringt. Wir brauchen sozusagen eine Elite, eine neue Elite, die quasi mit Blick auf die künftige politische Kultur, wenn es die Zeiten zulassen sollten, aber auf die man am Ende setzen kann, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und Putin ist es ja gerade, der das Geschichtsnarrativ jetzt wieder in den Mittelpunkt stellt. Stalin, der Russland zur Welt- und Supermacht gemacht hat. Putin lehnt sich ganz bewusst auch in seinen eigenen Geschichtsnarrativ und auch die Art und Weise, darüber seine Politik legitimieren zu wollen, an Stalin an. Für ihn ist Gorbatschow derjenige, der die Sowjetunion letztlich zerlegt hat. Die eigentliche geopolitische Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts ist für ihn das Ende der Sowjetunion. Und er möchte sozusagen wieder die Ehre herstellen. Er möchte Russland groß zu einer Welt- und Supermacht machen und verweist hier natürlich ganz bewusst auf die Person Josef Stalins, die die Sowjetunion zwischen 1939 und 1945 zur Welt- und Supermacht gemacht hat. Deshalb ist Stalin aus der Sicht Putins so eine wichtige Referenzfigur. Das sind so Dinge, die natürlich hier nicht mehr greifen, wenn Institutionen, zivilgesellschaftliche wie Memorial diese Dinge kritisieren.
Am Ende ist es ja auch ein Versuch, die Deutung sozusagen auf die eigene Seite zu ziehen, keine anderen Deutungen zuzulassen. Das haben wir ja vor allen Dingen in den letzten 2, 3 Jahren oder vielleicht sagen wir 5 Jahren doch massiv erlebt, dass Putin eben seine persönliche subjektive Deutung auch der Geschichte versucht, in der Öffentlichkeit zu manifestieren. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne nochmal auf die jüngsten Ereignisse schauen, auf den Prigozhin-Aufstand, so er denn ein Aufstand war. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir das überhaupt beurteilen können. Was würden Sie sagen, wie wird der von Russland ausgedeutet, wie wird der von hier ausgedeutet und was können wir daraus lernen?
Ja, wissen Sie, Sie fragen mich, Frau Reinhardt, zu Recht, wie ist der zu deuten? Und ich verweise da nur auf diesen Samstag, als verschiedene Experten, Sozialwissenschaftler in den öffentlichen Medien befragt worden sind, wie ist das einzuschätzen? Und also mein Favorite war von einem Bonner Politikwissenschaftler, der also nun meinte, inmitten dieser Ereignisse zu dem Schluss kommen zu können, das ist sozusagen die russische Variante des 20. Juli 1944.
Das Stauffenberg-Attentat.
Das Stauffenberg-Attentat. Da kann ich nur sagen, da hat jemand das Stauffenberg-Attentat den 20. Juni 1944 offenbar nicht verstanden und das auf Russland übertragen zu wollen, hat er möglicherweise auch Russland nicht verstanden. Also ich glaube, wir müssen uns darüber klar sein und wir müssen auch so souverän sein und zugeben können, dass wir bestimmte Dinge nicht wissen. Und das war genau bei diesen Prigozhin, ja, Aufstand ist zu viel gesagt, Revolte, wie auch immer. Da hat mir persönlich sehr gut gefallen, Ina Ruck beispielsweise, die ARD-Korrespondentin in Moskau, die ausgesprochen sachlich die Dinge schilderte, aber auch immer wieder offenlegte, wo die Grenzen dessen sind, was man aussagen kann. Und ich glaube, wir müssen auch als Experten dazu in der Lage sein, so sehr die Journalisten hier interessiert sind, Aussagen und von uns etwas wissen zu wollen, aber wo unsere Grenzen sind, wo wir nichts sagen können. Und ich glaube, das ist dieser Prigozhin-Aufstand. Wir wissen es nicht. Was da letztlich dahinter stand, wer da letztlich also auch als potenzieller Verbündeter mitwirkte. Es ist natürlich ein Potenzial für Gerüchte und da müssen wir sehr vorsichtig sein und das auch immer wieder betonen. Wie ist dieser Prigozhin-Aufstand zu interpretieren? Und das tue ich jetzt als Historiker. Also er ist dahingehend zu interpretieren, einerseits, dass Prigozhin jetzt offengelegt hat, in dem, was er gesagt hat, die Argumente, die Putin angeführt hat, auch die historischen Argumente, eine faschistische Ukraine, die NATO, die uns bedroht und herausfordert, dass das überhaupt nicht zutreffen würde. Interessant ist darüber hinaus die Aussage Prigozhins, und das deckt sich jetzt auch zum Teil mit Aussagen anderer Militärs, beispielsweise der General der 58. Armee Popow, der also auf das Los, auf die schwierige Situation der Militärs, der einfachen Soldaten hinweist, die im Grunde alleingelassen werden, die im wahrsten Sinne des Wortes an der Front verheizt werden und die sowjetische Führung, der Generalstab in Moskau, Hunderte von Kilometern entfernt vom eigentlichen Kriegsgeschehen, das einfach gewähren lässt. Militärs, die unverantwortlich ihre Leute in den Tod treiben. Bester Beweis und Beleg dafür, dass ein Menschenleben, ein Soldatenleben in der russischen Armee keinen Wert hat. Das hat, und das sage ich jetzt als Historiker, Tradition in der russischen und in der sowjetischen Geschichte. In der Zweiten Weltkrieg, wenn ich mir anschaue, das Jahr 1945, der Sturm auf Berlin, die Seelower Höhen, wo völlig sinnlos Zehntausende von Rotarmisten und Rotarmistinnen, ich sage jetzt ganz bewusst Armistinnen, weil auch Frauen, also auch der Armee angehört wurden, wenige Tage vor Kriegsende in den Tod getrieben worden sind, nur damit Stalin sagen konnte, er war der Befreier Berlins. Das erinnert genau diese Verhaltensweisen an, was wir heutzutage erleben, wenn ich als Historiker mit Analogien argumentiere, genau an diese Dinge. Und das ist das, was man im Grunde über den Prigozhin-Aufstand sagen kann. Ich würde mich aber nicht so weit zum Fenster hinauslehnen und sagen, was sagt das über die russische Armee aus? Wie steht es quasi um die Sattelfestigkeit eines Wladimir Putins? Wird er bald gestürzt? Das ist für mich Kreml-Astrologie und erinnert mich sehr stark an die Zeiten des Kalten Krieges, als wir keine Quellen hatten und im Grunde aufgrund von Konstellationen, von Anordnung, wer sitzt neben wen oder wenn eine Begräbniskommission war, wer darf den Sarg tragen, wer hält die Rede, was das über interne Moskauer Machtstrukturen aussagen. Und wir sind wieder in solchen Situationen. Die 90er Jahre mit Zugang an Material, mit freier Presse in Russland, die es zugelassen
freien
hat.
Freien Zugang zu Archiven.
Und freien, freieren Zugang. Ich würde nicht sagen freien, sagen wir freieren Zugang zu Archiven, hat das möglich gemacht. Und das ist heutzutage in Russland nicht mehr der Fall.
Sie sagen ja trotzdem auch in Ihrem Buch, die Kontinuität auch der kulturellen Beziehungen, die ist deswegen wichtig. Das haben Sie vorhin schon mal angedeutet, auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Memorial, weil man natürlich über eine Zeit nach Putin nachdenken muss, die sicher irgendwann kommen wird. Davon können wir ausgehen. Auch Putin ist sterblich. Die Frage ist natürlich, die sich von heute aus stellt, wie können kulturelle Beziehungen überhaupt wieder möglich sein? Also dadurch, dass sich ja eben dann doch auch wieder sehr klare Fronten in Europa gebildet haben und die bilden sich ja eben auch auf kultureller Ebene. Die partnerschaftliche Geschichtsschreibung ist offensichtlich gerade sehr schwierig. Wie optimistisch sind Sie da?
Also das russische Regime Putin möchte das nicht. Sie fahren das systematisch runter. Ich glaube, was wir tun können und müssen ist, ich habe es vorhin schon mal erwähnt gehabt, wir müssen zumindest in unserem Land, in einem liberalen Rechtsstaat, in dem wir freiheitlich forschen können, die Russland-Kompetenz und das Wissen über Russland bewahren. Wir dürfen jetzt nicht in Situationen verfallen, dass wir sagen, wir brauchen das nicht mehr, wir fahren es runter. Nein, wir brauchen Wissenschaftler und Experten für Russland, im Übrigen auch für China, also diese Länder, die uns herausführen, mehr denn je. Wir brauchen sie genauso wie gute Mediziner oder Wissenschaftler, Physiker, die sich mit der globalen Erwärmung beschäftigen. Deshalb sage ich, es ist auch mal schön zu sehen und zu wissen, dass man sich als Historiker in seiner Existenz nicht rechtfertigen muss, sondern dass wir gemeinsam auch mit Journalisten in die breitere Öffentlichkeit hineinwirken. Das Interesse in der Bevölkerung ist da. Und das sollte auch ein Staat erkennen, der Wissenschaftspolitik macht. Wir können arbeiten und wir müssen unser Wissen mehren und das auch in der Öffentlichkeit artikulieren. Perspektivisch betrachtet halte ich es für notwendig, dass wir auch zusammenarbeiten eng mit den Vertretern der Emigration. Es sind viele Leute jetzt unter dem Regime Putin, haben sich abgewandt von ihrer Heimat, haben ein schweres Los jetzt an Emigrantendasein in Deutschland, auch gerade als Wissenschaftler, was sehr schwer ist, über die Runden zu kommen. Es gibt entsprechende Programme auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft und darüber hinaus, um diese Leute aufzufangen, zeitweilig eine Perspektive zu geben, also sowohl ukrainische als auch russische Wissenschaftler, das halte ich für sehr wichtig, damit wir also auch, Sie sagen, Zeiten nach Putin, die irgendwann kommen werden, das ist eine Binsenweisheit, sie werden kommen. Es wird mit Sicherheit, würde ich jetzt mal unterstellen, kein demokratisches Russland werden. Aber es werden andere Zeiten hoffentlich kommen, die es wieder möglich machen, damit wir wieder quasi friedlich koexistieren können. Wir müssen uns nicht lieben, aber dass wir koexistieren können, dass gewisse Prinzipien der internationalen Zusammenarbeit und Nebeneinanders dann wieder beibehalten werden, was Putin jetzt auf den Kopf gestellt hat. Aber wir müssen im Grunde auch, und das wird zum Teil auch praktiziert, die Kollegen und Kolleginnen, die nicht in die Emigration gegangen sind, dass wir ab und an Kontakte pflegen, über einen E-Mail-Austausch. Wir können das nicht mehr so tun, wie es früher war, auch mit Blick auf Begegnungen. Aber es gibt viele Vernünftige, nenne ich sie mal, nach wie vor in Russland, unter der Zivilbevölkerung, unter Wissenschaftlern, unter Künstlern, die jetzt abgetaucht sind, die sich in ihrem Kommunikationsgebaren, in ihren Verhaltensweisen wieder sehr sowjetisch verhalten, weil sie wieder abtauchen und sich nicht in der Öffentlichkeit groß äußern, weil sie um Repressalien fürchten. Und Helden in der Tat gibt es in der Geschichte in der Regel immer nur sehr wenige. Und das mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf. Diese Menschen leben in diesem Regime und sie müssen auch dort überleben. Aber wir müssen quasi ihnen signalisieren, dass wir sie nicht vergessen haben. Im Augenblick sehe ich keine Chance nun der unmittelbaren Kommunikation und der Kontakte, so wie wir sie in den 90er Jahren auf sehr, sehr vielfältige Art und Weise hatten, die auch sehr viel dazu beigetragen haben, dass wir dort eine sehr differenzierte zivilgesellschaftliche Kultur vorgefunden haben. Das ist systematisch unter Putin zerschlagen worden. Aber wie gesagt, mit Vertretern der Immigration, mit den Vernünftigen, wie ich sie mal bezeichnen möchte, im Lande selbst, das müssen wir im Hinterkopf bewahren und behalten und gleichzeitig aus einer Lauerposition heraus hier in Deutschland Kompetenz weiter heranbilden. Wir werden sie dringend benötigen für die Zeiten, die irgendwann mal kommen, hoffentlich kommen werden, dass wir wieder, wie gesagt, auf eine etwas zivilisiertere Art, und das geht vor allen Dingen in Richtung Russland, miteinander kommunizieren können.
Mit dem Historiker Stefan Kreuzberger habe ich in diesen Kulturfragen über die Möglichkeiten der kulturellen Beziehungen zwischen Russland und Europa gesprochen und über die Deutungen auch der gemeinsamen Geschichte. Sein Buch »Das deutsch-russische Jahrhundert« war für den Sachbuchpreis 2022 nominiert. Diese Sendung haben wir am Donnerstag aufgezeichnet. Im Anschluss hören Sie die Sendung »Kultur heute«. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt.